Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Frieber, Mikrofon, guten Abend. 90,30 Meter, das war die Weite, die vor 4 Jahren in Rio gemessen wurde und mit der Thomas Röhler die olympische Goldmedaille im Speerwerfen gewinnen konnte. Für den damals 24-Jährigen natürlich der größte Erfolg der Karriere, der erste deutsche Speerwurf-Olympiasieger seit Klaus Wolfermann 1972 und der zweite überhaupt. In 5 Monaten in Tokio will Thomas Röhler sein Gold verteidigen. Es hat sich aber viel getan in seiner Disziplin und unter anderem darüber sprechen wir heute. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
90,30 Meter, kann das auch 2020 reichen?
Das kann definitiv auch reichen, plus minus immer. Ne? Es kommt extrem auf die Tagesbedingungen an, es kommt ein Stück weit auch auf die Saison vorher an, aber viel, viel mehr kommt es auf den Wettkampf selber an. Wie entwickelt sich so eine Geschichte? Wie wird das Stadion genau beschaffen sein? Ne? Wie weit können die Speere überhaupt segeln? Deswegen legen wir uns da lieber nicht auf eine Weite fest.
Sie haben kurz nach Olympia dann Ihre persönliche Bestweite geworfen. Das waren fast 94 Meter, 93,90, um genau zu sein. Ist das so eher die Dimension, die man wahrscheinlich in der aktuellen Zusammensetzung des Feldes braucht?
Also ich würde so weit gehen, wenn man 93,90, glaube ich, in einem olympischen Finale wirft, wenn man auch mal einen Blick rein historisch auf den olympischen Rekord wirft, der nur ganz, ganz wenige Zentimeter über meinem Wurf von Rio liegt, dann ist man definitiv aus meiner Sicht Olympiasieger. Also in den WMs, EMs, Olympische Spiele, das sind Riesenstadien. Wir haben eine Qualifikationssituation, das sind definitiv keine Optimalbedingungen, um extrem weit zu werfen und dazu gehört sowas. Denke ich wirklich eher, dass es sich um 90 Meter rum plus minus 1-2 Meter handeln wird. Ich glaube, über 93 wird man in einem olympischen Finale eher weniger sehen.
Wie groß ist denn der Unterschied eigentlich zwischen 90 und 93 Meter? Das wirkt gar nicht so viel verglichen auf die Gesamtweite, aber wie weit ist das für den Athleten noch, der Unterschied?
Der technische Unterschied ist fast marginal. Es kommen Bedingungen hinzu, es kommen, ja, ich nenne es gerne 1%-Faktoren hinzu. Ja? Ein Stück mehr Winkel, ein Stück mehr Geschwindigkeit und schon fliegt der Speer. Ja, bis zu 3-4 Meter mal weiter und man weiß fast gar nicht, was man getan hat. Klar, wir Profiathleten wissen genau, was es war, gemeinsam mit dem Trainer. Aber der Außenstehende hat keine Chance zu beurteilen, ob der Speer 85 oder 87 am Ende fliegt. Das macht's aus, das macht's spannend, das macht's aber auch schwer hervorsehbar.
Wann wissen Sie denn, wie weit der Speer fliegt?
Man kann sich eine Range vorstellen. Also ich spüre sofort, ob der 70 Meter oder 80 Meter geht. Das weiß ich wahrscheinlich schon, bevor ich abgeworfen habe. Wenn wir über Wettkampfwürfe sprechen, zwischen 87 und 90 ist es schwer zu beurteilen. Zwischen 85 und 90 ist es wiederum einfach zu beurteilen. Das sind so diese Ranges, die man spürt, die man auch relativ schnell sieht. Wovor wir alle nicht gefeit sind, wenn wir in einem großen Stadion seitlich Tore haben. Der Speer ist auf 70 Meter, gerade auf 25 Meter Höhe und kriegt eine seitliche Windböe, dann ändert sich das Spiel sofort komplett.
Haben Sie schon was gehört, wie die Bedingungen sein werden in Tokio? Wissen Sie schon was von dem Stadion?
Wissen wir noch nicht viel darüber. Wir wissen, dass der Bodenbelag wahrscheinlich der ist, der es immer ist. Da gibt es Rahmenverträge. Das ist schon mal eine sehr, sehr angenehme, sehr beruhigende Geschichte. Klimatisch wird es spannend. Es wird sehr, sehr feucht werden. Das hat ein bisschen Auswirkungen auf die Speere. Die fühlen sich dann so seifig an. Und da kann man auch wischen und machen, wie man will. Rein durch ihre Beschaffenheit und das Klima werden die immer so ein bisschen seifig sein. Da werden wir uns ein Stück weit anpassen müssen. Ansonsten wird es ein Wettkampf wie jeder andere.
Wie bereitet man sich im Training auf seifige Speere vor?
Sehr gute Frage. Das ist eine Top-Frage. Wie bereitet man sich da vor? Man hat einen Lappen dabei, man wischt, was man kann. Ansonsten
Aber man ist jetzt nicht im Training so und versucht, den Speer irgendwie feucht zu machen oder so?
Nein. Wir trainieren ja bei allen Bedingungen. Wenn es neblig ist in Deutschland, ist es identisch dasselbe. Es ist nichts, was wir nicht schon erlebt haben. Ne? Es ist was Unangenehmes, wo man aber wirklich nicht viel tun kann. Man muss einfach sagen, okay, das ist jetzt so für alle und dann wird damit geworfen. Das soll kein Abbruch dessen sein, dass es ein ganz normaler Wettkampf wird.
Es hat sich in den letzten 4 Jahren eine Menge getan im Speerwerfen. Viele der großen internationalen Konkurrenten kommen quasi aus Deutschland. Johannes Vetter, Andreas Hofmann, Julian Weber. Ist es tatsächlich so, dass möglicherweise ein Deutscher am Ende die besten Chancen hat, oben zu stehen?
Ja, das ist eine Entwicklung, die wir seit 2014 sehen. Auch bei den Olympischen Spielen 2016 hatten wir beinahe schon das Glück, ein deutsches Podium zu erreichen. Jetzt haben wir es auch hin und wieder gesehen, deutsche Podiums. Ja, wir sind ein extrem starkes Team, dürfen aber definitiv nicht vergessen, was sonst in der Welt noch passiert. Wir haben den Weltmeister aus Grenada, wieder Karibik. Keshawn Welcott war auch schon ein Name aus der Karibik, der weiterhin stark einzuschätzen ist. Und extremer Druck kommt aus Indien, kommt aus arabischen Ländern, kommt mittlerweile gar aus Pakistan. Länder, die wir definitiv alle noch nicht ganz auf der Rechnung hatten, dass die eines Tages mit dem Speer extrem erfolgreich sein werden. Aber dort ist so ein Druck aus Talenten und auch eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, hohe staatliche Motivation, dass die Athleten da weit werfen, sodass wir da nicht sagen können, dass die Deutschen die einzigen sind, die große Chancen haben.
Das heißt, Sie wissen vielleicht noch gar nicht, wer da die Namen sind aus den Ländern, die dann möglicherweise in Tokio gegen Sie antreten? Oder haben Sie zumindest eine Ahnung, wer da die Kandidaten sind?
Ich glaube, 80% kann man einschätzen. 80% sind die, die erfahrene Werfer sind, die man kennt oder junge Talente, die man schon länger beobachtet hat. Aber die letzten Jahre haben es gezeigt, gerade die WMs haben es immer wieder gezeigt. Die EMs waren ein Stück weit, wie soll ich sagen, mehr Abbildung des normalen Geschehens, Wettkampfgeschehens. Aber WMs sind auch Olympische Spiele, über die letzten 10 Jahre betrachtet. Ja, aber ein Stück weit auch immer 1-2 Athleten in Podiumsnähe, in Top 5, von denen ja die internationale Speerwurffamilie vorher noch nicht gehört hat.
Sie sagen aber nicht, dass die EM normales abbildet, weil Sie Europameister sind.
Nein, aber das, die EMs bilden häufig ein Saisonbild ab. Ja, die bilden ein Bild ab, Europa ist auch viel, viel kleiner wie die Welt. Ja, und das sieht man an der Stelle wieder ganz schön. Da kommen nicht plötzlich Athleten aus dem Boden geschossen. Aber es gibt noch Ecken der Welt, wo Wettkämpfe geworfen werden, von denen wir in Europa nie was erfahren, dass die stattgefunden haben. Und das sind dann die, die sich qualifizieren, plötzlich in der Qualifikation gut aussehen, gut dabei sind. Wir sagen, okay, dich habe ich ja noch nie gesehen. Und das ist eigentlich doch ganz spannend, wenn der Sport noch so ist, dass man nicht alles hervorsehen kann.
Wie oft hatten Sie denn vor den Überraschungsweltmeister aus Granada, Sie haben ihn schon angesprochen, Anderson Peters, wie oft hatten Sie den vorher auf dem Zettel?
Auf dem Zettel hatte ich ihn für diesem Jahr, weil er... Social Media macht es möglich, in den USA bei gewissen College-Wettkämpfen wirklich sehr schön geworfen hat. Einfach technisch schön ein Werfen, was der gesamten Weltspitze im letzten Jahr ein bisschen verloren ging. Ein unbefreites Werfen, ein sehr, sehr effizientes, einfaches Werfen. Und das sind für mich immer Kandidaten, die bei großen Meisterschaften eine große Chance haben. Einfach weil, ja, weil sie das tun, weil sie den Speer nicht verbiegen wollen. Er konnte 86 Meter, die hat er gezeigt und hat nicht versucht, die Welt rauszureißen.
Sie gucken über die sozialen Medien auch durchaus sich die anderen an, was die so machen und was die so für Würfe zeigen?
Mehr oder weniger bewusst. Gewisse Algorithmen machen es möglich. Wenn ich Speerwerfer bin, bekomme ich auch viel Speerwerfen angezeigt. Dementsprechend kommt man gar nicht dran vorbei. Hin und wieder passiert es auch bewusst. Ja, man will einfach mal wissen, was machen andere Länder. Viele Trainingsinhalte werden geteilt. Da kann man sich ein ganz schönes Bild machen. Und das ist auch ein Bild, wie sich andere Länder im Endeffekt ganze Trainingspläne zusammenbauen.
Die WM in Doha war ja für Sie eine ziemliche Enttäuschung. Qualifikationsaus, ist das verdaut und vergessen inzwischen?
Das hat knapp 2 Tage gedauert, aber es ist jetzt mittlerweile komplett verdaut. Wir haben, ja, man kann sagen, daraus gelernt ein Stück weit. Andererseits haben wir auch ganz, ganz schnell betont, mein Trainer und ich, das ist ein Tag in einer sehr, sehr langen Karriere gewesen. 2019 war tricky. Wir haben alle Karten auf 2020 gesetzt. Natürlich versucht in Doha auch erfolgreich zu sein. Wenn Koordination und das tägliche Feeling nicht zusammenpassen, dann sind sehr, sehr kleine Fehler sehr, sehr ergebnisentscheidend im Speerwerfen. Und mich hat es in dem Fall erwischt in der Qualifikation.
Das heißt, Sie haben schon während der Qualifikationswürfe gemerkt, das wird knapp heute?
Im Stadion. Man hat natürlich eine sofortige Rückmeldung, was man da tut. Man ist selten erschrocken. Oh, der war aber gar nicht so weit vermessen, wie ich dachte. Also das passiert in der Weltspitze sehr, sehr selten. Wenn du abwirfst, hast du ein Gefühl und du merkst sofort, okay, oh, das wird knapp, das wird vielleicht nicht reichen. Dann hast du auch eine Idee, wie du es verbesserst. Dafür ist man Sportler und macht das gern und oft. Aber man hat 3 Versuche und man ist dann kein Roboter, der das auch sofort umsetzen kann. Und wenn es 3-mal nicht funktioniert, hat man ja 3-mal daneben gegriffen.
Sie haben in einem Interview gesagt, Sie haben eine Sache allen Konkurrenten voraus, Sie wissen schon, wie man Olympiasieger wird. Wie geht das denn?
Ja, wie geht das? Ich habe es getan und daher weiß ich, wie es funktioniert. Ich habe nicht mehr diesen Muss-Effekt. Ich muss nicht Olympiasieger werden. Ich habe das schon erreicht. Ich möchte es sehr gern. Es ist definitiv ein Traum, aber ich definiere das weiterhin, so wie vor meiner ersten Olympiateilnahme. Erstmal muss man sich qualifizieren. Erstmal muss man dabei sein. Dann darf man auch wieder stolz sein, Olympische Spiele erreicht zu haben. Ich spreche jetzt aus der Perspektive des Olympiasiegers, mag extrem bescheiden klingen, aber mir ist es extrem wichtig, dass die Menschen draußen wieder verstehen, dass die Teilnahme an Olympischen Spielen für so viele Millionen Menschen da draußen auf der Welt das Größte der Welt wäre, einfach nur dort teilzunehmen. Und ich habe die Chance, darüber zu sprechen, wieder einen Titel zu gewinnen, einfach aufgrund der Vorleistung, aufgrund des guten Trainings, was gerade passiert. Und das motiviert extrem, aber ist für mich auch eine sehr, sehr angenehme Ausgangslage.
Wie oft denken Sie denn noch zurück an Rio vor 4 Jahren, was da so passiert ist?
Konkret an den Wettkampf sogar selten. Eher die gesamten Geschehnisse rundherum, das Olympiasieger sein, ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Es ist ein ganz, ganz anderer Standpunkt als Sportler. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Das ist seit dem Tag so. Klar, das ist eine gewisse Realisationsphase danach gegeben. Aber du bist ein anderer Sportler in der Wahrnehmung, aber auch im eigenen Handeln. Und das ist nicht gerade negativ. Es ist ein sehr positives Gefühl.
Was ist denn hängen geblieben von dieser Zeit in Rio? Das war ja auch wahrscheinlich mit all den Rahmenbedingungen eine relativ aufregende Zeit.
Ja, aktuell, gerade auf der Tatsache dessen, was aktuell in China passiert und mittlerweile auch zum weltweiten Problem werden kann, denkt man wieder, wie war das eigentlich in Rio? Und mit meinem Trainer letztens erst sehr locker drüber gesprochen. Wir hatten eigentlich ein Vorcamp geplant, wir sollten lange vorher anreisen. Das war es am Ende alles nicht. Wir sind, glaube ich, 4 Tage oder 3 Tage gar vor unserer Qualifikation gekommen, um uns vor dem, was war es damals, ich glaube, das Zika-Virus zu schützen. Ja. Unstabile politische Lage, das Dorf lieber nicht verlassen. Es ist irgendwie schade, dass immer vor Spielen irgendwas passiert auf der Welt. Gut, so ist das Leben, es ist selten stabil. Und dementsprechend bereiten wir uns jetzt mit Blick auf die weltweiten Entwicklungen ein Stück weit darauf vor, dass wir sagen, hey, lass uns gar nicht zu konkret jegliche Anreisen planen, jegliche Abläufe planen. Wir wissen noch gar nicht, was passieren wird.
Hat Sie das wirklich in gewissem Sinne auch ein Stück weit fasziniert, was damals in Rio war? Oder war das dann doch eher mehr Alltag oder ein Wettkampf, wie Sie es sonst auch schon hunderte Male gemacht haben?
Alltag, nein. Es ist eine spezielle neue Situation für den Sportler. Für mich waren es auch meine ersten Spiele. Das heißt, ich kannte dieses riesengroße Aufeinandertreffen der Sportarten und Nationen so in dem Maß noch nicht. Andererseits bin ich dorthin gefahren, um meinen Speer zu werfen, um für mich den bestmöglichen Wettkampf zu machen. Das heißt, vieles ist schon für mich sehr wettkampfbetont. Ja, die Vorbereitung, der Blick. Wir waren auch sehr spät dran, das muss ich dazu sagen. Manche Sportler, die früh in den Olympischen Spielen ihren Wettkampf haben, die haben ein ganz anderes Erleben. Ja, die erleben andere Wettkämpfe, die können die Zeit außerhalb, fernab ihrer eigenen Anspannung noch erleben. Das Erleben habe ich gar nicht gehabt. Ich bin einen Tag nach meinem Sieg nach Hause geflogen, weil dann auch die Olympischen Spiele beendet waren. Ne?
Und wenn ich das richtig weiß, sind Sie wenige Tage danach schon wieder in Paris oder in einem anderen Wettkampf dann am Start gewesen?
Korrekt, ja, so sieht die leichtathletische Saison aus. Genauso wird es auch in diesem Jahr wieder sein, so wie die Pläne aussehen. Wir sind bei den Olympischen Spielen sehr spät dran und relativ schnell folgt die weitere Saison, die auch einen hohen Stellenwert hat. Es ist unser Leben, es ist unsere Einnahmequelle. Es geht auch nach den Spielen weiter und es ist auch vor den Spielen. Nichtsdestotrotz, ich freue mich wieder auf das Erlebnis und ich freue mich vor allen Dingen auch auf die Umsetzung in einer vollkommen anderen Kultur. Ja, Südamerika und Japan zu vergleichen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und deswegen freue ich mich darauf zu erleben, wie die Japaner das umsetzen.
Wie läuft denn jetzt die Vorbereitung? Wir sind noch 5 Monate ungefähr bis zu den Spielen, 5,5. Ist das jetzt schon sehr konkret, dieser Wettbewerb?
Ja, wir treffen uns gerade im Gespräch kurz vor einem Trainingslager. Wir werden mit der Nationalmannschaft bald uns 2 Wochen intensiv in der Türkei vorbereiten. Ein Trainingszentrum, was wir schon häufig und gerne nutzen, haben dort sehr gute Wurfbedingungen, wenig Wind, eine gute Bahn, guten Rasen. Da werden die ersten Würfe absolviert, dann kommt nochmal eine Trainingsphase zu Hause. Dann fangen wir dieses Jahr ungewöhnlich zeitig in Doha mit der Diamond League an, schon Mitte April, um von dort direkt nochmal ins Trainingslager zu fahren und dann beginnt unsere Qualifikation. Ja, dann fangen wir erstmal daran zu arbeiten, uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das ist eine enge Geschichte in Deutschland.
Was braucht man dafür?
Fragen Sie mich gerade nicht nach der Weite spontan. Man muss Top 3 in Deutschland sein. Wir denken aktuell im deutschen Speerwurf nicht über Weiten nach. Wir müssen einfach uns untereinander beweisen. Das heißt, die Wettkampfsituation suchen, sich nicht aus dem Weg gehen, gemeinsam Wettkämpfe bestreiten, gegeneinander bestreiten und am Ende irgendwann nach den deutschen Meisterschaften haben wir mehr Gewissheit.
Ist das auch so ein Erfolgsrezept für so eine Langzeitvorbereitung? Man weiß ja schon sehr lange, Tokio wird kommen. Sie haben gesagt, auch die WM war eigentlich ein Schritt auf dem Weg nach Tokio, dass man sich gar nicht so intensiv genau damit auseinandersetzt, sondern eher Schritt für Schritt denkt?
Ja, genau. Das macht es mir einfacher. Das macht es auch mir persönlich einfacher. Die Intensität an jedem Tag, in jedem Wettkampf, der aber für uns ein Training vielleicht darstellt, extrem hoch zu halten. Man muss auf dem Weg in Richtung Hauptevent auch Risiken eingehen. Risiken im Training, Risiken in Entscheidungen technischerseits, Risiken in der Wettkampfplanung. einfach alles mit dem Trainingsgedanken später, irgendwann einmal beschreibt dann vielleicht den Olympischen Tag 2020, eine Topleistung abrufen zu können. Als Athlet, als junger Athlet hinterfragt man vieles. Als erfahrener Athlet weiß man, der Trainer weiß genau, was er da plant. Und da vertraut man dann auch mal.
Wenn Sie an Japan denken, Sie haben gesagt, ganz andere Kultur als Südamerika. Mit diesen Spielen wird eine Menge verbunden. Die einen reden von der Wiederauferstehung Japans nach Fukushima. Jetzt ist Corona ein bisschen das Thema, wir haben es angesprochen. Die Hitze war ein großes Thema, die Verlegung der Marathon- und GEA-Wettbewerbe in den Norden. Was verbinden Sie gerade mit Japan und Olympia?
Ich kann auf Wettkämpfe zurückblicken in Japan, die waren sportlich, die waren fair, die waren angenehm und die waren perfekt organisiert. Das ist wirklich was, was ich sagen muss. Es war sehr höflich, es war trotzdem menschlich freundlich. Wir mussten nie auf den Bus warten. Der Bus kam zu der Zeit, wann gesagt war, dass der Bus kommen soll. Es war ausreichend Platz für alle Menschen. Es war angenehm klimatisiert. Also organisieren scheint wirklich super zu funktionieren. Und das hat, glaube ich, nichts mit Klischee zu tun. Das ist wirklich mehr Kultur. Das stimmt, die Japaner können organisieren. Da freue ich mich drauf. Das wird spannend. Nichtsdestotrotz, Tokio ist eine Riesenmetropole und wir sollten uns, glaube ich, als Sportler auch von dem Großstadttrubel wenig anstecken lassen, um fokussiert zu bleiben.
Wir machen ja Radio. Sie haben gerade so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt, als ich Corona gesagt habe. Ist das ein Thema, was Sie beschäftigt?
Definitiv beobachtet man das. Es ist weniger beunruhigend für mich. Ich bin ein sehr rationaler Mensch. Die Zahlen sind bedenklich. Man muss sie, glaube ich, auch ernst nehmen aktuell. Andererseits wissen wir als Sportler, der sehr, sehr viel reist, der viel in Flugzeugen unterwegs ist, dass es definitiv noch mehr Krankheiten auf der Welt sind, die tagtäglich noch mehr Menschenleben fordern. So traurig es ist, ist die Zahl aktuell noch recht klein, um beunruhigt zu sein. Andererseits ist es natürlich lokal sehr, sehr nah an Japan. Wir wissen, was in China aktuell los ist und so eine Situation brauchen wir nicht für Olympische Spiele. Und ich war einer derer, die aktuell auch mit dafür gestimmt haben, dass die Hallen-WM 2020 der Leichtathletik nicht ausgetragen wird, sondern verschoben wird, einfach um die gesamte Community des Sports zu schützen. Ich bin kein Virologe, aber ich weiß so viel, dass wenn Menschen aus aller Welt an einem Punkt zusammenkommen und dieselbe Klimaanlage haben, dass die Chance natürlich steigt, dass sie sich gegenseitig anstecken.
Sie haben dagegen gestimmt. Das wäre was, wo ich sowieso mit Ihnen drüber reden wollte, hier im Sportgespräch mit Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Sie sind der erste deutsche Sportler in der Leichtathletik-Athletenkommission beim Weltverband, machen das jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr. Warum ist Ihnen das wichtig, sich für die Interessen der Athleten zu engagieren?
Ja, die Athletenstimme wird, trotz dass es Einrichtungen wie die gibt, an der ich da teilnehme, Athletenkommission, immer noch viel zu wenig gehört. Deswegen die wenige Arbeit, die ich geben kann als eine Person mit meiner Tatkraft neben dem aktiven Sport ist noch viel, viel zu wenig, um Athletenstimme wirklich auf die Funktionärsebene zu bringen, auf internationale Entscheidungsebene zu bringen. Deswegen habe ich wenig gezögert und habe gesagt, ja, da bin ich gern dabei, da unterstütze ich. Wir tun alles, was wir können, um die Entwicklung der Sportart sportlerfreundlich mitzugestalten, unsere Impulse mit hereinzugeben. Dennoch ist es eine Geschichte, die nicht 100% befriedigt.
Warum ist das manchmal unbefriedigend?
Ja, wir sind ein sehr, sehr großes Team an Athleten. Es kommen sehr wichtige und gute Meinungen zustande, die wir, fangen wir mit dem Positiven an, aufgrund persönlicher Beziehungen sehr eng ans Council rantragen können.
Also an die Regierung, wenn man so will.
An die Regierung in unserer Sportart, ja. World Athletics mittlerweile, haben da auch engen Kontakt zum Präsidenten. Andererseits hilft das alles sehr wenig, wenn man nur eine Stimme in einer Versammlung hat, die sich aus knapp 200 Stimmen zusammensetzt. Und da wir aber die sind, die eigentlich, um die es geht. Die Athleten sind die, die das Unterhaltungsprodukt Leichtathletik, das Spektakel, Wettkampf ermöglichen, haben aber in der Mitbestimmung nur eine Stimme. Das ist sehr, sehr wenig und deswegen ist es an vielen Stellen unbefriedigend, weil extrem viel Arbeit drinsteckt, sehr, sehr viel innovative Power im Team ist, die im Endeffekt nicht auf die Bahn kommt.
Manchen Sportler sagt, er kann sich nicht so in Athletenvertretung engagieren, weil das ablenken würde vom Training und vom Wettkampf. Geht Ihnen das auch so, dass es manchmal zu viel ist oder machen Sie das aus purer Überzeugung, weil das sein muss?
Teils, teils. Ich habe auch nach 2016 gelernt, dass man es nicht übertreiben sollte mit Verantwortungen. Sollte dieselbe Geschichte auch für die deutsche Leichtathletik machen, für unterschiedliche Athletenvertretungen auch in unserem Land. Ich habe gesagt, nein, ich bleibe bei dem einen Posten. Ich kommuniziere viel und gerne auch mit anderen, aber ich habe es wirklich auf eine Stelle erstmal limitiert, um dort Energie reinzustecken. Ich war schon immer ein Mensch, sei es in Sport, sei es im Studium, sei es mit den Geschichten. Wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig machen. Und ich halte mir es lieber offen, für nach der sportlichen Karriere mehr Einfluss nehmen zu können und zu wollen.
Das heißt Funktionärskarriere oder was steht Ihnen im Blick?
Es muss nicht immer der klassische Funktionär sein. Ich glaube, der anstrengende, aber wahrscheinlich befriedigendere Job ist es sogar, von außen zu kommen und zu beraten. Den Athletenblick möchte ich definitiv nie verlieren.
Und bei der Athletenkommission des Weltverbands, haben Sie das Gefühl, haben Sie den größten Einfluss von den Tätigkeiten, die Ihnen da angeboten wurden?
Aus meiner Sicht habe ich den größten Einfluss einfach als handelnder Sportler. Mittlerweile über soziale Medien, über Medieninterviews, über persönliche Gespräche, die werden häufig sogar vergessen. Das einfache Kaffee trinken mit jemandem, der vielleicht an der richtigen Stelle sitzt. Ich glaube, solche persönlichen Geschichten, solche, ja, das steht nicht im Lebenslauf.
Wann haben Sie den letzten Kaffee mit Sebastian Coe getrunken, dem Präsidenten der Weltleichtathletik?
Ich glaube, beim Frühstück, bei einem Meeting, sei es, ich weiß nicht, wo es genau war, Paris oder Monaco, saß man am selben Frühstückstisch, man spricht über Dinge. Das sind auch keine Unmenschen, die müssen auch politische Entscheidungen treffen. Das sind extrem viele Meinungen in einem Topf und es ist ganz, ganz schwer, es an einer Person festzumachen, welche Entscheidung am Ende, ja, was bejaht wird, was verneint wird, was nun die richtige Entscheidung ist.
Auf solchen Funktionären lastet ja auch eine Menge Druck und es sind viele auch kritische Entscheidungen zu treffen. Es gibt auch viel Kritik an ihnen, sei es russischer Dopingskandal, sei es der Umgang, auch das hat eine ARD-Dokumentation letztes Jahr gezeigt, mit intersexuellen Sportlern. Annette Negeser ist der Name, der da durch die Medien ging. Ist das was Sie dann auch im direkten Gespräch ansprechen?
Wir werden sogar gefragt. Das ist das Positive und Menschliche an der Geschichte. Ein Sebastian Coe sagt auch, wie siehst du das? Dann sage ich ihm meine Meinung, dann sagen andere Sportler ihm die Meinung. Dann sind aber noch weitere 199 Stimmen in dem Council, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Was ist denn Ihre persönliche Meinung, mal direkt gefragt? Stichwort Annette Negeser und die Sportlerinnen, die möglicherweise zu sehr gefährlichen Operationen gezwungen werden.
Ja, es ist ein ethnisch extrem schwieriges Unterfangen, darüber zu urteilen. Als einzelne Person kann ich das nicht. Das ist für mich eigentlich eine gesellschaftlich-ethnische Fragestellung. Wir haben viel in der Athletenkommission über Third Gender gesprochen. Ich war auch einer derer, die zuerst mal eine medizinische Aufklärung gefordert haben. Ich habe zwar Sportwissenschaften studiert als Teil meines Studiums. Ich bin auch medizinisch ein Stück weit gebildet. Ich habe auch in Biologie aufgepasst, aber ich habe es nicht beurteilen können und auch noch nicht verstehen können. Wie sieht so ein Körper überhaupt hormonell aus? Welche Konsequenzen hat das für den sportlichen Wettkampf? Gesellschaftlich wird schnell und viel eine Meinung gefunden. Ich glaube, viele haben noch gar nicht das Wissen mitgebracht, wie sieht es jetzt aus? Männlein, Weiblein, dazwischen, wenn die im Wettkampf stehen. Und die Frage, die ich aufgeworfen habe, was passiert, wenn innerhalb von Third Gender dann natürlich ein fairer Wettbewerb, wie soll der aussehen? Das ist ganz, ganz schwer. Wir haben genetische Ausprägungsmerkmale. Wir haben den Hormonstatus, der muss nicht übereinstimmen, habe ich verstanden. Das eine sieht so aus, ist aber viel, viel mehr weiblich. Das eine sieht so aus, ist aber viel, viel mehr männlich. Sehr extrem schwierige Geschichte, Third Gender dem Fan zu vermitteln, wird, glaube ich, schier unmöglich aktuell. Ich glaube aber, in 5 bis 10 Jahren müssen wir so offen sein, darüber zu sprechen. Und gerade wenn wir mit jungen Menschen sprechen, wenn wir Coachings machen und ich auch mal mit 14-, 16-Jährigen spreche und ich bringe gerne solche Themen aus dem Athletencouncil oder der Weltleichtathletik mal mit und ganz unverfroren frage ich die Kids, was die davon halten. Die denken noch anders über die Welt und ich bin 28, das ist nicht alt. Aber der aktuell 16-Jährige denkt da noch viel anders und noch offener und ich glaube, in 10 Jahren können wir über Third Gender sprechen und können wir auch wirklich ganz, ganz offen sagen, da wird es eine Wettkampfkategorie geben. Ich lasse mich auch gerne des Besseren belehren, vielleicht geht es auch noch schneller.
Wie hat sich Ihr Blick auf Ihren Sport verändert, seitdem Sie diese Athletenarbeit machen? Haben Sie Einblick bekommen in Dinge vielleicht, die Sie gar nicht so genau wissen wollten und die Sie auch in gewissem Sinne ernüchtert haben?
Als Athlet ist man gerne nehmender. Man nimmt erstmal alles for given, dass ich hier in der Halle sitze, in der ich jeden Tag trainieren kann. Das nimmt man erstmal so hin. In den Positionen habe ich gelernt, wertzuschätzen, zu verstehen, okay, das System erbringt da doch eine Leistung, die wir als Athleten häufig gar nicht wertschätzen. Andererseits dachte ich früher immer, dass Entscheidungswege viel einfacher sind. Ja, als Athlet, du entscheidest mit deinem Trainer was, das geht sehr, sehr schnell, das kannst du in deinem eigenen Leben machen. Ich musste lernen, wie langsam und träge Strukturen sind, dass sich handelnde Personen gerne anders entscheiden würden, sie aber nach einer Satzung handeln. Die ist schon immer so, die ist schon immer so begründet. Das sind ernüchternde Themen, die ich als Athlet nicht kenne. Ich liebe das Direkte, das Schnelle, das auch spontan risikobereite Entscheiden. Und das musste ich lernen, dass Verbandsstrukturen und Sportstrukturen allgemein so nicht sind. Die sind noch sehr staatlich, die sind wenig privat. Das Private, habe ich gelernt, ist ein Stück weit schneller mittlerweile. Ich glaube, da wird es ein Stück weit auch hingehen. Andererseits musste ich lernen, auch zu akzeptieren, zu sagen, ja, das ist so, danach müssen wir jetzt erstmal leben. Es ist schade, es nimmt ein bisschen den Tatendrang auch raus aus der gesamten Geschichte. So sprechen, glaube ich, auch viele Sportler, die da Einblick bekommen haben. Aber unser Wunsch ist es, dieses langsame Zahnrad doch vielleicht ja, über feine und zarte Tritte ein bisschen zu beschleunigen.
So eine Ernüchterung kann ja auch dazu führen, dass man noch mehr Motivation hat, Dinge grundlegend zu verändern.
Definitiv, aber das sollte nie ein Schnellschuss sein. Ne? Viele Veränderungen gefährden auch eine Sportart. Wir haben es jetzt erlebt, kein Dreisprung in der Diamond League als Beispiel. Ne? Das ist eine weitreichende Veränderung, derer sich viele gar nicht bewusst sind. Wir wollen ein spannenderes TV-Bild. Was machen wir? Wir müssen die Zeit verkürzen. Was machen wir? Wir nehmen eine Disziplin raus. Das ist der einfachste Weg. Mehr Qualität, ein besserer Regisseur hätte es auch getan. Spannenderes Bild, der Zuschauer hätte noch mehr Breite bekommen. So hätte ich mir die Lösung der gesamten Sache gewünscht. Jetzt ist es das Experiment für ein Jahr. Wir nehmen ein paar Disziplinen raus. Man geht gerne den einfachen Weg. Als Olympiasieger weiß ich, dass der einfache Weg definitiv nicht zum Olympiagold führt. Und da würde ich mir wirklich vom Sportumfeld derer, die den Sport unterstützen, manchmal den anstrengenden, vielleicht auch, ja, das ist auch häufig der teurere Weg, wünschen, um am Ende den jungen Sportlern da eine Basis zu bieten.
Der Einfluss von Athleten ist in den letzten Jahren ein großes Thema. Es gibt den Athletenverein in Deutschland, Athleten Deutschland. Es gab das Treffen bei IOC-Präsident Thomas Bach. Da hat sich eine Menge entwickelt. Sehen Sie das mit einem gewissen Sinn zufrieden und freuen sich darüber?
Ja, definitiv. Da wird eine gute Arbeit gemacht. Steht auch ein Stück weit im Austausch. Ich freue mich immer wieder, wenn da kleine Errungenschaften gemacht werden. Jetzt sprechen wir über die Sozialabsicherung aktuell. Sehr, sehr wichtiges Thema. Und es ist auch viel Aufklärungsarbeit, die da getan wird. Wenn Sportler, wenn Vereine bei ihren lokalen Sponsoren oder potenziellen Sponsoren sitzen, ist dort auf der Basis ja, der mittelständischen Unternehmen, dort handelnden Personen, sehr wenig Wissen darüber vorhanden, wie funktioniert überhaupt Sport, wie finanziert sich Sport, wie sieht das wirtschaftliche Konstrukt eines olympischen Sportlers aus, sei es im Judo, sei es im Kanu, was auch immer. Der Verein macht dort auch eine gute Aufklärungsarbeit. Durch die kontroversen Themen, durch die Diskussionen hören die Menschen hin, hören die Menschen zu. Und das ist für mich ja, eine sehr, sehr wichtige, eine Arbeit, die ich sehr respektiere.
Wenn Sie das Geld ansprechen, es gibt einige Fortschritte. Das Kartellamt hat den Athleten sozusagen zugesprochen bei der Regel 40. Da geht es um die Selbstvermarktung. Ist das für Sie was auch ganz wichtig ist, dass Sie jetzt im Olympia-Umfeld, zumindest über die sozialen Medien, sich selber noch ein bisschen besser in Szene setzen können?
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Errungenschaft. Das ist eine Sache, die für den Athleten Vorteile bringt. Von alleine kommt das Geld noch lange nicht. Das ermöglicht dem Athleten die Arbeit. Ist auch eine Regel, die nur in Deutschland wirksam ist. Ist eine schöne Sache. Ist eine gute Sache. Olympische Spiele bringen Werte mit. Die bringen Reichweite mit. Und die Reichweite können wir oder konnten wir über die Regel 40 nur sehr, sehr begrenzt nutzen für uns selbst. Ja, die Olympischen Spiele konnten sie voll vermarkten, durchgehend die Reichweite nutzen, diese auch monetär wirklich, ja, Reichweite gegen Geld. Das ist ein relativ einfaches Spiel. Jetzt können wir damit machen, aber auch unter Restriktionen. Es ist immer noch nicht offen. Ich kann nicht einen Tag vor dem Olympischen Finale gut bekannten Unternehmer anrufen und sagen, hey, ich fühle mich heute gut, willst du mein Olympiasponsor sein? So einfach läuft das nicht, da gibt es Fristen. Es ist schon noch recht gedeckelt. Und da muss man natürlich immer wieder aufpassen.
Wenn wir schon bei den Regeln aus der IOC-Charta sind, müssen wir am Ende dieses Gesprächs, Herr Röhler, noch über eine andere Regel sprechen, die gerade sehr diskutiert wird, die Regel 50. Da gab es nochmal ein Schreiben auch des IOC in Zusammenarbeit mit der IOC-Athletenkommission, wo nochmal festgelegt wurde, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist an Protesten, Demonstrationen, politischen Äußerungen. Fühlen Sie sich mit dieser Regel 50, so wie sie nochmal bestätigt wurde, richtig vertreten oder haben Sie da auch Ihre Zweifel wie viele andere?
Für mich persönlich mache ich es weniger an der Regel fest. Für mich ist der Sport seit jeher klar vom Politischen zu trennen. Für mich ist der Sport ähnlich wie die Religion eine Bewegung, ein soziales Phänomen neben der Politik. Es beschreibt für mich eher eine Gemeinschaft der Sportler, des Zusammenseins, des fairen, respektvollen. Deswegen wurde auch ein olympischer Gedanke mal formuliert. Ja, der ist für mich viel, viel größer wie jede Politik. Und deswegen ist es für mich viel, viel wichtiger, dass der einzelne Sportler, dass die Sportgemeinschaft, die weltweite Sportgemeinschaft, da auch ein Zeichen setzt, ja, und sich nicht für kleinere Themen verpolitifizieren lässt.
Das heißt, Sie sind ganz klar dafür, dass es keine Politik im Stadion gibt?
Das wäre mir sehr lieb, ja.
Immer wieder gibt es aber ganz prominente Fälle, Colin Kaepernick mit seinem Kniefall, um auf Rassismus aufmerksam zu machen. Das sind ja Menschen, die verstanden haben, da ist eine riesige Bühne und Olympia ist wahrscheinlich die größte Bühne der Welt. Und ich kann hier auf ein drängendes Problem der Gesellschaft hinweisen mit einer kleinen Geste. Da haben Sie trotzdem Verständnis für?
Definitiv habe ich Verständnis dafür, wenn es wohl begründet ist. Kaepernick ist natürlich ein sehr, sehr medial wirksames Beispiel. Es gab auch kleinere Proteste, es gibt es auch bei kleineren Wettkämpfen immer wieder.
Also der berühmte Jubel mit der Regenbogenfahne zum Beispiel.
Genau, beispielsweise. Aus meiner Sicht sollten die Olympischen Spiele dienen, die Kommunikation zwischen den Parteien zu stärken, vielleicht auch in Gang zu bringen. Aber die Bühne gehört dem Sport, die gehört aus meiner Sicht nicht dem Prozess und auch nicht dem Aufmerksammachen, so gut es vielleicht sei, so wichtig es in gewissem Maße auch sei. Haben sich zu viele Sportler darauf vorbereitet und fühlen sich vielleicht mit der einen oder anderen Idee nicht verbunden, werden aber sofort in den Protest mit reingezogen. Oder der Protest ist an dem Tag medial viel, viel wirksamer als der 10. Platz eines Tischtennisspielers von irgendwoher, der sich aber riesig darauf vorbereitet hat. Für den ist das eine traurige Situation. Für den zählte der Sport dort. Für den Protestmenschen, Protestsportler, sagen wir jetzt mal hergenommen, vielleicht hat er gewonnen am Anfang der Spiele. Dann hat er sich zumindest mit Leistung Gehör verschafft. Und dann soll er es doch wirklich, es gibt so viele Wege der Kommunikation, das Gehör, was man sich über sportliche Leistung verschafft, zu nutzen. Das muss, glaube ich, nicht vor den Kameras passieren, die den Sport zeigen sollen, die den jungen Menschen da draußen zeigen sollen. Hier geht es um sportlichen Wettbewerb, um das respektvolle, faire Miteinander. Ja, Sport der Jugend, zusammenkommen, das ist es, glaube ich.
Es gab ja einen Fall, um ein anderes Beispiel noch zu bringen, bei der Schwimm-WM, da haben Athleten bei der Siegerehrung protestiert gegen den Sieger aus China, der in ihren Augen ein Doper ist, der aber wieder Weltmeister geworden ist. Auch das wäre nicht möglich nach Regel 50.
Korrekt. Wieder schwierige Geschichte, aber wenn wir alle gemeinsam akzeptieren, dass Sportler gleich getestet werden, und ich muss selber dabei schmunzeln, ja, das ist jetzt einfach mal so statuiert, einfach mal gesagt.
Die Chinesen, habe ich gehört, können wegen Corona gerade gar keine Dopingkontrollen durchführen.
Korrekt, Tests wurden ausgesetzt, habe ich auch wahrgenommen. Deswegen ist es eine noch schwierigere Situation, über das Thema zu sprechen. Es passiert immer wieder vor Großevents. Die Berichterstattung kocht auf, die Menschen kriegen ein Bild dessen, dass dort Betrüger gegen Gute kämpfen. Das liebt der Mensch, das Gute gegen das Böse. Wenn es so sein soll, soll es so sein. Aber ich finde es aus sportlicher Sicht extrem traurig. Der im Wettkampf dort steht, sollte so weit. Ich meine, wir leben im Jahr 2020, ne? Da sollte es möglich sein, dass jeder unter ähnlichen Gesichtspunkten getestet wurde, egal wo der sich aufhält. Und ich glaube, auch chinesisches medizinisches Personal sollte da möglich sein, einen Sportler zu testen. Da gibt es Schutzanzüge, und wenn die Sportler alle kontaminiert sind, dann müssen sie mit Schutzanzug getestet werden.
Als Olympiasieger, als Repräsentant einer der Kernsportarten, fühlen Sie sich da manchmal eigentlich auch als Vorbild für die junge Generation?
Unbedingt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Punkt, dem sich viele Erwachsene oder die müssen nicht erwachsen sein, die müssen einfach nur erfolgreich sein oder medial bekannt sein, Sportler auch bewusst sein müssen. Die jungen Sportler blicken auf uns und umso mehr wir mit denen in Kontakt treten, sei es über Social Media, sei es im persönlichen Kontakt, sei es Aktionen mit Schulen, sind wir im Endeffekt Treiber der Kraft, dass der Sport weitergeht. Ja, und wir sehen es im Verein, es gibt viele Kids, die sich für Sport interessieren, das finde ich super. Aber es gibt auch viel, viel mehr, die wirklich gerne andere Dinge tun. Die Ablenkungen sind groß und die gehen selten in die Natur, die gehen auch selten dann raus wandern. Die sind viel, viel mehr vor Bildschirmen unterwegs. Das ist einfach ungesund. Und wir als Sportler, die Leistungssport machen, können, glaube ich, jeden motivieren, normalen Sport zu tun. Es muss keiner Olympiasieger am Ende werden, aber Sport treiben ist, glaube ich, extrem wichtig.
Und das tut man dann auch mit seiner ganzen Persönlichkeit damit, dass sie hier in Jena versuchen, auch ein Sperrwurf-Meeting zu etablieren oder eben, nochmal kurz zurückgekommen, Regel 50, indem man sich auch als mündiger Athlet präsentiert?
Als mündiger Athlet sollte man immer auftreten. Wem das liegt, es muss nicht jeder Athlet sprechen, es muss nicht jeder Athlet Themen projizieren. Es gibt auch Athleten, die einfach gerne Sport treiben und das perfekt. Und das sollte, glaube ich, auch von allen akzeptiert werden. Sport ist ein regionales Phänomen, Sie haben es eben angesprochen. Festival, kleine Events und wenn es nur ein Besuch in der Schule ist. Ich glaube, jeder Top-Sportler kann mithelfen, den Sport von der großen Bühne auch runterzubrechen in seine Stadt, in sein Dorf. Und da kann man regional manchmal noch viel, viel mehr Gutes tun, als man auf der großen Bühne je erreichen wird.
Die Leichtathletik ist ein Sport, der sich immer besser zu vermarkten versucht, der neue Wege geht. Das geht aber nur, wenn man Zugpferde und Stars hat. Jetzt war viele Jahre das Usain Bolt, der ist zurückgetreten. Sehen Sie einen Star der Leichtathletik, der das könnte? Ist es vielleicht Amon Duplantis, der Stabhochsprung-Weltrekordler?
Ja, ich habe schon fast auf die Frage gewartet. Das sind aktuell Entwicklungen, die jeder Leichtathlet natürlich gerne sieht. In einer Woche zwei Weltrekorde durch einen jungen, sehr sympathischen Sportler. Das braucht die Welt, das macht Spaß, das ist spannend. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist gar nicht der auffällige Superstar-Typ. Ich glaube, wir werden von ihm nicht die Siegesgesten und Spiele eines Usain Bolts erleben. Aber wir sehen einen neuen Charakter, einen spannenden Charakter in einer Disziplin, die definitiv komplizierter ist wie 100 Meter geradeaus laufen. Und das finde ich ein spannendes Thema. Jetzt müssen sich die Menschen Gedanken machen. Was macht er überhaupt mit diesem langen Stock? Warum wirbelt er da durch die Luft? Auch der Leichtathletik-Nicht-Fan wird sich jetzt damit auseinandersetzen, dass es da auch ganz spannende Field-Disziplinen gibt. Und da freuen wir uns Field-Sportler natürlich drüber, dass es jetzt die Chance gibt, dass da neue Aufmerksamkeit auf die Field-Sportarten kommt.
Die deutsche Bundestrainerin hat im Interview bei uns gesagt, sie glaubt, die nächsten Zentimeter sind gar kein Problem. Mindestens mal 5 Zentimeter hat er auf jeden Fall noch drin und der wird das jetzt Stück für Stück steigern. Der ist erst 20, Amon Duplantis. Das kann eine ganze Ära sein. Glauben Sie das?
Das ist wiederum schwer zu sagen. Er springt aktuell mit einer extremen Befreitheit, nennen wir das im Sport. Er denkt über die Höhe noch nicht wirklich nach. Er weiß genau, was er tut. Er ist physisch extrem fit. Er springt genau die richtigen Stäbe, läuft genau richtig schnell an und nutzt die Physik perfekt aus. Und wir sehen es an den Sprüngen, 6,18 Meter. Gibt es schöne Bilder aktuell im Internet. Da ist er mit der Hüfte fast 30 Zentimeter über der Latte. Jetzt könnte man sagen, naja, dann ist doch relativ einfach. Dann soll er doch die 30 Zentimeter springen. Das Problem ist, sobald er über die eigene Leistung dann nachdenkt, sobald der Trubel extrem wird, sobald er dann noch mehr will, vielleicht über 6,30 irgendwann nachdenkt, ab dem Tag wird es extrem schwer, die eigene Leistung wieder zu steigern. Dementsprechend würde ich das einfach gern mal laufen lassen, beobachten und das Beste wäre, wir müssen den Jungen komplett in Ruhe lassen, wenn wir an der Leistung interessiert sind, aber wir sind ja auch an der Type interessiert. Das heißt, es wird schwerer werden für ihn.
Thomas Röhler im Deutschlandfunk Sportgespräch. Danke für Ihre Offenheit in diesem Gespräch. Ich sage Ihnen noch ganz am Ende dieses Sportgesprächs, das gibt es wie immer online nachzuhören auf deutschlandfunk.de/sport oder auch als Podcast zu abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.